Ja, es geht also heute weiter mit den letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Am vergangenen Sonntag saßen wir zusammen mit Jesus und seinen Freunden beim Abendmahl. Vielleicht erinnert ihr euch. Wir saßen also mit ihm am Tisch in jenem Obergemach des Hauses in Jerusalem, wo Jesus seine letzte Mahlzeit, seine Henkersmahlzeit eingenommen hat. Nur er allein wusste wohl, in diesem Moment, was auf ihn zukommen würde. Die letzten 24 Stunden im Leben Jesu in Zeitlupe oder wie es Andrea vorher gesagt hat, Gas raus. Ja, wir gehen jetzt in Zeitlupe. Das ist unser gemeinsames Vorhaben in der Passionszeit. Heute nun gehen wir mit seinen Jüngern gemeinsam hinaus in den Garten Gethsemane und wir erleben mit, wie Jesus ausgeliefert wird. Bevor wir aber dann dorthin kommen, brauche ich einen Vorlauf für uns alle. Wir brauchen jetzt einen Vorlauf, bis wir dann einsteigen, wie Jesus ausgeliefert wird. Also, ausgeliefert. Das ist das Wort. Ausgeliefert. Was fällt euch wohl dazu ein? Mir fiel als erstes ein, Schiff, Pizza ist ausgeliefert. Der Pizzabote, der gerade seinen Job erledigt hat und die Pizza an den Kunden ausgeliefert hat. Als zweites, und jetzt komme ich sozusagen von den Dingen zu mir selbst, ausgeliefert. Als 17-Jähriger begann ich in einem kleinen Handwerksbetrieb meine Ausbildung zum Schreiner. In dieser Schreinerei, da gab es einen Maschinenraum mit Kreissäge und Hobelmaschine und Kanteneinleimmaschine, das war damals der Renner. Und es gab draußen einen Raum, in dem jeder Geselle seine Hobelbank und seine Werkzeugkiste hatte. Alle arbeiteten, wenn sie nicht gerade im Maschinenraum waren, im Raum mit den Hobelbänken. Nur einer von uns in der Firma damals hatte sein eigenes Reich draußen, der Altgesell. Der war draußen im Maschinenraum, Walter sein Name. Ich habe ihn jetzt heute Morgen von dem Sprech erlebt, jetzt nicht mehr unmittelbar noch vor Augen. Walter war wirklich ein toller Schreiner. Aber Walter war auch ein störrischer Mensch. Der hatte also keine Probleme damit, seine Launen an den anderen auszulassen. Im Maschinenraum zum Walter ging man nicht so gerne als 17-Jähriger. Ich weiß noch, wie meine ersten Versuche an der Fräse, eben draußen im Maschinenraum, in dem er das Sagen hatte. Ich unter ständiger Beobachtung seines grimmigen Blickes, jeden Augenblick damit rechnen zu müssen, dass ein Donnerwetter losgeht und er hätte wahrscheinlich was gefunden. Und ich wusste, wie sich das anhört, so ein Donnerwetter. Heute würde man das wohl Mobbing nennen. Kurzum, ich war ihm ausgeliefert. Ausgeliefert sein ist ein ganz starkes Gefühl. Du bist hilflos. Du bist wehrlos. Du bist ohnmächtig. Du bist nicht imstande, daran etwas zu verändern. Man kann fast allem und jedem ausgeliefert sein. Du kannst Party, Drogen und Tabletten ausgeliefert sein. Du kannst deinem Vater oder deiner Mutter ausgeliefert sein. Du kannst dem Bild des idealen Körpers ausgeliefert sein, dem du nachzueifern versuchst. Du bist ausgeliefert an Finanzmärkte, an Preisen, an den Zapfsäulen und Supermärkten. Du bist Entscheidungen anderer ausgeliefert, denen des Freundes, denen des Chefs, den Putins, den Trumps ausgeliefert. Du kannst sogar an dich selbst ausgeliefert sein. an deine Selbstoptimierungsversuche, an deine Schönheitsideale, an deinen Stolz eines geordneten und aufgeräumten Lebens ausgeliefert. Du kannst dich in dir selbst verfangen haben. Du bist dann aber bei Licht betrachtet gebunden, gefesselt, nicht frei. Ich möchte euch dieses Ausgeliefertsein, bevor wir zum Ausgeliefertsein Jesu kommen, noch etwas näher bringen durch eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ein kleiner Junge erzählte mal, wie er vom Zirkus fasziniert war. Vor allem die Elefanten hatten es ihm angetan. Und während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier seine eindrucksvolle Größe und Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb jener Elefant immer am Fuß an einem mini kleinen Pflock angekettet. Der kleine Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für diesen kleinen Jungen ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen winzigen Pflock befreien könnte. Warum aber tat es der Elefant nicht? Er tat es nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet war. Anfangs, als kleiner Elefant, hatte er noch versucht, davon loszukommen, immer wieder. Aber er schaffte es einfach nicht, bis er eines Tages, für seine Zukunft wirklich verhängnisvollen Tages, seine Ohnmacht akzeptierte und sich in sein Schicksal fügte. Dieser riesige, mächtige Elefant floh nicht, weil der Ärmste glaubte, dass er es nicht konnte. Uns allen geht es ein wenig so wie diesem Zirkuselefanten. Wir erleben manches Mal so, als wären wir an Pflöcke gekettet. Angekettet und ausgeliefert an das kann ich nicht. Angekettet und ausgeliefert, das war schon immer so. Angekettet und ausgeliefert an die Kirchen-, Klima- oder Kriegskrise. Ausgeliefert an das, wovon wir nicht so richtig loskommen. Doch die gute Nachricht unseres Glaubens ist, wir sind nicht dazu verdammt, ausgeliefert zu sein. Wir können widerstehen, wir können frei davon werden. Wir können von den Pflöcken, welche Namen sie auch immer in deinem Leben tragen, wieder loskommen. Loskommen sogar vom Pflock der Todesangst. Und jetzt sind wir in der Situation Jesu Christi. Und diesen Weg versuchen wir jetzt, lade euch dazu ein, innerlich mitzugehen. Jesus ist ausgeliefert. Spielt im Garten Gethsemane. An einem der letzten Orte, an denen Jesus sich aufgehalten hat. Er kam wenige Tage zuvor nach Jerusalem und wollte sich die Woche über schon in dieser überfüllten Stadt aufgehalten. Von den letzten Stunden in seinem Leben wird später gesagt, dass sie die Welt verändert haben. Aber so weit sind wir noch nicht. An jenem Donnerstagabend also steht für Jesus fest, was seine Jünger noch gar nicht greifen können, Auslieferung. Leidensweg, Tod. Nachdem sie an diesem Donnerstagabend gut gegessen und getrunken hatten, aber doch schon ziemlich müde waren, verlassen sie wohl so gegen 23 Uhr das Obergemach des Hauses. Sie gehen zusammen zum nahegelegenen Ölbaumgarten. Und ich lese uns jetzt diese Szene aus dem Markus-Evangelium. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Als wir in einem Hauskreis einmal über diesen Text gelesen hatten, stellten sich den Hauskreisteilnehmern zwei Fragen. Diese beiden Fragen möchte ich anhand des Textes versuchen zu beantworten. Die erste Frage war: Warum konnten die Jünger nicht wach bleiben? Die zweite Frage war: Will Jesus einen Rückzieher machen? Warum konnten die Jünger nicht wach bleiben? Jesus und seine Jünger laufen mitten in der Nacht, als es im Garten Gethsemane, hinaus. Und sie nahmen Fackeln und Lampen mit. Warum gehen sie dorthin, war meine erste Frage. Wäre ich Jünger Jesu gewesen, 23 Uhr, hätte ich Jesus gefragt: Was willst du denn noch so spät los? Der Tag war lang genug. Können wir an diesem Abend nicht zu Hause bleiben und vielleicht noch genüsslich ein Glas Wein trinken und den Abend ausklingen lassen? Nun, Glas Wein hätte ich jetzt nicht gesagt. Lukas scheint in seinem Evangelium diese Frage vor Augen gehabt zu haben, wieso Jesus so spät noch los will. Denn er erzählt, dieser Lukas, dass Jesus es sich in dieser Woche in Jerusalem zur Angewohnheit gemacht hatte, am Abend immer noch an den Ölberg zu gehen, zum Beten. So gehen also Jesus und seine Jünger noch in diese Nacht hinaus. Dort angekommen schlägt Jesus ihnen eine stärkende Gebetsgemeinschaft vor, oder? Gerade nicht. Stattdessen weist er der größeren Gruppe der Jünger einen Platz zum Warten. So bleibt ihr mal hier. Drei weitere von ihnen nimmt er mit und geht noch ein Stückchen weiter, ein paar Schritte weiter. Und dann sagt er auch zu ihnen: Bleibt ihr mal hier. Er selbst geht noch ein Stück weiter und Jesus will, und das ist hier ganz offensichtlich, nun zum Beten allein sein. Keine Gebetsgemeinschaft. Er will nur mit seinem Vater. Jetzt ist nicht Zeit zum gemeinsamen Beten. Das taten sie schon beim Abendmahl, etwa bei jenem Hallel-Psalmen, die Andrea uns vorher schon ein Stück daraus vorgelesen hat. Jetzt ist Zeit zum einsamen Beten. Ich war jetzt Freitag und Samstag gemeinsam mit meiner Frau und auch anderen Leuten im Gebetshaus Augsburg. Und da gibt es einen Gebetsraum, kann man sich ja übers Internet, es wird alles Livestream gemacht, sage ich mal heute. Da gibt es zwei Gebetsräume, einen gemeinschaftlichen Gebetsraum, wo immer Musik läuft, da geht nur Gebet und Musik zusammen. Wir beten seit 2011. Durchgängig, durch Tag und Nacht. Seit 15 Jahren, ohne Unterbrechung. In 4 Schichten zu 6 Stunden. Gemeinschaftliches Beten. Und dann gibt es noch einen neuen Raum, der ist noch nicht so alt. Ein Gebetsraum, das Oratorium. Ein ganz dunkler Raum, in dem ist absolut Stille. Dort geht man hin, wenn man keine Musik hören will, wenn man allein sein will. Das gemeinsame Beten und das einsame Beten. keine Ahnung, wie lange Jesus gebetet hat. Lukas erzählt noch, wie Jesus dreimal bei Petrus, Johannes und Jakobus vorbeischaut. Und sie konnten nicht wach bleiben. Beim ersten Mal, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde wach zu bleiben? Ich habe mich echt gefragt in Augsburg, wie die das machen, von 12 bis 6 in der Nacht, mit dem Wachbleiben. Er kommt wieder vorbei, ein zweites Mal, und es ist ihnen schon peinlich. Dann sagt Jesus noch zu ihm: Was seit ihr auf jedem Kontinent, an jedem Tag, unzählige Male von unzähligen Menschen gesagt wird, was sogar zu einem festen Sprichwort geworden ist: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Beim zweiten Mal scheint Jesus Ähnliches zu ihnen gesagt zu haben. Markus erzählt, wie sie nicht mehr wissen, wie sie Jesus darauf antworten sollen. Sie waren sowas von müde. Ich kann das so gut nachvollziehen. Und es scheint ihnen peinlich und unangenehm gewesen zu sein. Beim zweiten Mal wieder eingeschlafen. Beim dritten Mal sagt Jesus nur noch: Ach, wollt ihr weiterschlafen und ruhen? Was passiert hier? Jesus nimmt seine Jünger mit in den Garten Gethsemane. Und er will nicht ohne seine Liebsten sein. Er will sie in seiner Nähe haben. Doch der Kontakt zu seinem Vater ist ihm etwas Intimes. Beten, Geschwister, ist etwas sehr Persönliches. Beten ist mein Innerstes zur Sprache bringen. Und da ist Jesus jetzt am liebsten allein. Da ist einsames Beten dran. Beim letzten können dir die besten Freunde auch nicht helfen. Diesen letzten Weg muss Jesus allein gehen. Und unsere Ausgangsfrage: Warum können die Jünger nicht wach bleiben? Soll ich es mal salopp sagen? Weil kein Lobpreis angesagt war. Weil sie einfach so müde waren. Und weil Jesus eben auch allein beten wollte. Und weil sie sich ohne die nächste Nähe zu Jesus schwer taten mit dem Wachbleiben. Und das gilt womöglich auch uns. Weil wir uns ohne die nächste Nähe zu Jesus uns schwer tun, wach zu bleiben. Wisst ihr, der Bogen von den schlafenden Jüngern damals, der zieht sich ja bis zu uns. Guten Morgen, ihr Müden. Die müde Christenheit, wach auf aus dem Schlaf der Sicherheit, heißt es schon in einem alten Kirchenlied. Und Peter Hane titelt eines seiner Bücher: Wie müde Christen munter werden. An wen er da wohl gedacht hat. Wachet. Und betet, sagt Jesus. Wachet meint nicht die Nächte durchmachen. Wachet meint, bleib lebendig. Bleib lebendig für die Anliegen Gottes. Bleib lebendig für seinen Willen für dich. Bleib wach für Gott und betet. Und das meint, bleibt in Kontakt, lasst das Gespräch zwischen euch nicht abreißen. Suche die Augenblicke. Nimm dir einen Psalm deiner Wahl, vielleicht jetzt auch in der Passionszeit. Nimm dir einen Psalm deiner Wahl zur Hilfe, wenn dir eigene Worte zum Beten fehlen. Dann leih dir die Worte anderer. Aber wachet und betet. Das gilt den müden Christen aller Zeiten. Damit der Geist willig und stärker, auch mal stärker ist als der Leib. Und es war schön im Gebetshaus, so viele junge Leute zu sehen, die versuchen über Wochen und Monate und jetzt auch schon Jahre wach zu bleiben und zu beten. Zweite Frage: Will Jesus nun auf seinem Weg ans Kreuz einen Rückzieher machen? Das ist keine einfache Frage. Ich würde sagen, ja und nein. Schauen wir nochmals in den Text. Jesus fing an zu zittern und zu zagen. Und Jesus sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Geschwister, Jesus kennt Ohnmacht. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist er seinen Gegnern, ihr wisst schon, ausgeliefert. Er ist dem Verrat seiner Freunde ausgeliefert. Er ist dem Hohn und dem Spott ausgeliefert. Er ist unserer Müdigkeit ausgeliefert. Er ist Leiden und Schmerzen ausgeliefert, auch dem Tod. Jesus kennt Schwachsein. Auch er kennt es, wie es sich anfühlt, wehrlos zu sein. Die Vorstellung, dass Jesus furchtbar Angst hatte, ist für manche Christen sehr beunruhigend. Ich weiß nicht, ob wir hier drin auch welche von diesen Christen haben, für das das sehr beunruhigend ist. Wenn es nach ihnen ginge, müsste Jesus dann nicht viel stärker und heldenhafter sein? Müsste er nicht viel glaubensgetroster sein? Müsste er nicht volles Zutrauen zu seinem Vater haben? Was konnten die Menschen schon antun? Erweckt dieser ohnmächtige und ängstliche Jesus hier nicht den Anschein fehlender Erhabenheit und mangelnden Mutes? Ist sein ängstliches Rückziehen, nimm diesen Kelch von mir, nicht ein Hinweis für mangelnden Glauben? Jesus fing an zu zittern und zu zagen. Jesus starb nicht wie Sokrates. Sokrates nahm heldenhaft den Giftbecher und hat ihn ausgetrunken ohne Angst. Jesus ist kein Actionfilmheld, der überlegen die Sache im Griff hat. Es bleibt schon die Frage an uns, hätten wir es stattdessen von Jesus nicht erwartet, dass er sich ohne Angst und Aufregung der Folter und dem Tod stellt. Jesus à la Hollywood. In dieser Nacht steht Jesus vor seiner schwersten Aufgabe und wohl auch vor seiner schwersten Versuchung. Er hat eine Entscheidung zu treffen mit dramatischen Folgen. Will er sich als Opferlamm Gottes für die Schuld der ganzen Menschheit hingeben? Ist er bereit, den Tod des Gerechten zu erleiden? Nun, Jesus ist nicht so ausgeliefert, dass er nicht noch einen Rückzieher hätte machen können. Er hätte seinen Vater enttäuschen können. Er hätte seinem Angstpegel erliegen können. Es hätte ihn seine Anfechtungen zerreißen können. Seine betrübte Seele hätte seine Sendung, seinen Auftrag auslöschen können. Die Szene aus dem Garten Gethsemane ist so oft gemalt worden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Dieses Bild zeigt die Angst, die Jesus hat. Die Angst, die ihm auch durch das Beten mit seinem Vater nicht restlos genommen wird. Und dieses Bild zeigt uns den Jesus, der Hilfe braucht, der angewiesen bleibt, genau wie wir, auf die unterstützende Hilfe seines Vaters. In diesem Bild dargestellt nun durch den Engel. Wir müssen verstehen, dass Jesus nichts geschenkt bekommen hat, nur weil er Gottes Sohn war. Er musste genau wie wir alles im Vertrauen zum Vater erringen. Er hat auf seine himmlischen Rechte verzichtet. Jesus wurde freiwillig ein Müder und bricht hier in dieser Stunde fast ein. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Es ist zu schwer für mich. Ich möchte, wenn es irgend möglich ist, nicht antreten. In so einer Situation können ihm auch seine Freunde nicht helfen. Und da flieht er nun. Er flieht zu Gott. Da kämpft er im Gebet und er sagt seinem Vater, wie es um ihn steht. Könntest du dir nicht einen anderen Lösungsweg vorstellen? Könntest du mir nicht dieses Leiden nehmen? Könntest du diesen Kelch nicht an mir vorübergehen lassen? Und wir sehen hier, wie der Weg Jesu zu seiner Auferstehung und zu seiner Erlösung und zu unserer Erlösung mitten durch die Angst muss. Wir sehen hier, wie Glaube an Gott nicht an Leiden und Sterben vorbeiführt. Jesus kämpft in diesem Garten, dass sein Vertrauen nicht zerstört wird. Jesus weint darum, dass er starr genug bleibt, um den Kelch auszutrinken. Jesus zittert darum, mit dem Willen seines Vaters verbunden zu bleiben. Er hätte sich hinter den Ölbäumen verstecken können. Aber er wusste, das wäre ein Verrat an seinem Vater. Wir wissen nicht, was sich alles in dieser Stunde zwischen Jesus und dem Vater abgespielt hat. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus miteinander reden, weinen, fragen, bitten, hoffen, still sein, sich trösten lassen. Bring mal 2 oder 3 Stunden allein im Gebet zu, was da alles passiert. Doch Jesus wusste, nur bei Gott gibt es die Kraft, die er braucht, um einen Weg zu gehen, der ihn alles kosten wird. Nur mit Gottes Hilfe kann er seine Anfechtung bestehen. Nur bei Gott ist er stark genug, um durchzuhalten. Nur bei Gott werden wir die Krisen unseres Lebens bestehen. Mit Gottes Hilfe können wir die Pflöcke unseres Lebens, an die wir innerlich angebunden sind, womöglich loswerden. Als Jesus nun ängstlich und verzweifelt bei den Olivenbäumen kniete, floh er ins Gebet. Nur in Gott sind wir stark genug, wenn wir schwach sind. Nur in Gott sind wir hoffnungsvoll genug, um durch die nicht endenden Krisen dieser Welt zu kommen. Nur in Gott bleiben wir ausgerichtet, wenn wir orientierungslos werden. Jesus wird hier gestützt durch den Engel und gehalten durch den Engel Gottes. Gott hilft ihm. Gott festigt ihn bei seinem inneren Ringen und Kämpfen. Und in diesem Bild, das wir vor Augen haben und was so viele Bilder gibt von dieser Szene im Garten Gethsemane, wird wahr, was Johann Albrecht Bengel einmal sagte. Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, aber er hilft uns hindurch. Du darfst also zum himmlischen Vater gehen und ihn bitten für all das, was dir zusetzt. Und es möge geschehen, dass Gott mit seinem Engel so um dich ist, dass du bestehst und dass auch du sagen kannst, wie Jesus es sagen konnte. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus hat in Gethsemane nicht über seine Work-Life-Balance verhandelt. Sein nicht mein, sondern dein Wille geschehe ist der Urknall einer Pflicht, die aus Liebe geboren ist. Jesus liefert sich komplett aus. Komplett. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist die tiefste Weise der Hingabe. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ob du dazu am Ende der Predigt dein Amen sagen kannst und willst, nicht, was ich will, nicht, was ich will, nicht, was ich will, sondern was du willst. Amen.